herzlich willkommen zu Alles außer Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers. Ich bin 33,3% dieses Podcasts. 33,3% sind heute nicht da. Die Annika lässt sich leider entschuldigen, aber dafür ist die andere... Ach, das ist mir zu kompliziert. Olli, moin.
Mensch, eine ganz neue Zeitrechnung der Mathematik hat begonnen. Wir sind nicht mehr 49 und 51 oder 102 und 111 oder sowas. Nein, wir sind 33,3.
Was aber nicht heißt, dass wir nicht trotzdem einen schönen Abend haben können, denn wir haben uns heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Diesen jungen Mann habe ich kennengelernt auf dem Boardgame Jam und durfte auch schon eine Nacht in seinem Haus übernachten. Die Rede ist von niemand geringeren als Lars Stock. Moin Lars!
Ja, moin JD! Moin Olli!
Ja, hi Lars, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich muss jetzt gleich mal ein bisschen nachfragen, weil es klingt ein bisschen saucy. Ihr beide wart auf dem Boardgame Jam und JD hat bei dir übernachtet. Bitte mehr davon. Information, Information.
Ja, ich sag mal so, ist ja schon ziemlich weit. Ne? Von dir oben Aurich, ne, wo du wohnst, JD, ist ja schon kurz vorm Deich, ne, von hier aus gesehen. Da dachte ich, komm, ich biete mal an, dass er auf dem Weg in den Taunus, also wir waren im Taunus unten bei dem Boardgame Jam, dass er halt bei mir übernachtet. So, dass er nicht die ganze Strecke fahren muss. Ich habe mich gefragt, wie soll er das machen? Also, komm vorbei und ich sag mal so, du bist dann die zweite Strecke dann trotzdem allein gefahren, ja. Aber warst halt abends bei mir und dann haben wir Püllücken getrunken. Ja. Und Dindex gespielt und hatten viel, viel Spaß, wir zwei. Und dann sind wir halt am nächsten Morgen mit getrennten Fahrzeugen dann weitergefahren.
Genau, weil ich noch jemanden einsammeln musste und dann haben wir uns da aber wieder getroffen und waren aber auch in unterschiedlichen Arbeitskreisen quasi unterwegs. Das war super spannend.
Ja, ging ja darum, also Spiele zur Demokratie zu entwickeln, ne? Und das hat uns ja beide gepackt. Ne?
Ja. Ja. Würdet ihr mal bitte noch gerade für alle Leute, die den Begriff Boardgame Jam inhaltlich nicht gefüllt haben, ganz kurz sagen, was das wann war?
Ja, Boardgame Jam war im Februar eine Veranstaltung von der BPB, von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und das war das allererste Mal, dass es das im analogen Bereich gab. Vorher gab es das schon ganz oft im digitalen Bereich. Jetzt ging es erstmal rein um Brettspiele und es ging eben darum, das Thema Demokratie irgendwie anhand eines Brettspieles erfahrbar zu machen und ja eben Spiele zum Thema Demokratiekompetenz zu entwickeln. Und da wurden dann Menschen aus sämtlichen Disziplinen eingeladen. Man konnte sich quasi bewerben bei der BPB und da waren dann Content-CreatorInnen, da waren SpieleerfinderInnen, da waren IllustratorInnen, also da war von bis wirklich die ganze Palette, oder Lars? Das war wirklich ein total tolles, buntes Publikum, das da zu schaffen war.
Ja, das war so vielfältig, also das war irre, was da an Input kam. Und wollen wir mal ehrlich sein, als wir beide bei mir im Wohnzimmer saßen, hatten wir gedacht, Mensch, wir haben jetzt ein Wochenende Zeit, wie sollen wir denn da Spiele zur Demokratie entwickeln? Also was geht denn überhaupt? Ja. Das hätte ich echt nicht gedacht, dass man so kreativ werden kann. Also allein schon diese Stühle wechseln, ne, wo wir immer zu dritt dann im kleinen Kreis standen und dann die Partner gewechselt haben. Und so entstanden da so tolle Ideen. Also natürlich sind die Spiele nicht fertig geworden, das kann man so nicht sagen. Ne? Aber die Prototypen, die entstanden, die sind sehr, sehr vielversprechend. Wirklich. Und ich arbeite ja auch gerade noch dran. Ne? Also mit der Fine und der Heike arbeiten wir an dem Weg der Tiere. Das dauert dann in der Nacharbeit doch noch ganz schön. Ne? Aber da passiert schon was.
Ja, Lars, nutzen wir doch gerade mal die Gelegenheit und stellen dich ganz offiziell vor. Du bist ja nicht nur irgendjemand, der im Taunus wohnt und JD als Nachtgast hatte, sondern du bist als Person auch Spieleentwickler und du bist gleichzeitig auch Verlagsinhaber, denn dir gehört der Verlag, und jetzt muss ich gucken, dass ich den richtig ausspreche, Averunde.
Averunde.
Averunde. Und schon ist es wieder nicht über die Zunge gekommen. Und da bin ich natürlich total dran interessiert, weil für mich klingt es wie ein Kofferwort aus dem englischen Wort Adventure und eine Runde Bier. Aber das gibt mit Sicherheit eine andere Begründung dafür.
Ja, das ist schon ziemlich nah dran. Also nicht ganz, aber schon ziemlich nah dran. Also tatsächlich, es geht um Adventure, also tatsächlich um Abenteuer. Ja. Und es geht nach vorne. Ne? Adventure ist so offen und geht raus. Und Runde, weil die ersten beiden Spiele, die ich halt erfunden habe, tatsächlich rund sind. Also man sitzt an einem runden Spielbrett, sodass keiner falsch rumsitzt. Und dann dachte ich, komm, dann nimm doch die beiden Wörter und füg die mal zusammen. Ja, so ist das passiert.
Ja, Stefan Hand, wenn du das jetzt gerade hören solltest, wir wissen, dass du runde Spielpläne liebst. Da gibt es zwei Spiele für dich zu erkunden. Und der Lars wird mit Sicherheit später noch ein bisschen davon drüber berichten, wenn wir mal so gucken, was du schon geschaffen hast und was der Verlag schon mittlerweile anbietet.
Ja, super. Ich freue mich echt drauf. Klasse. Also jetzt sind es bisher 3,5 Spiele, ne? Das kann man so sagen. Also eins ist jetzt in der Entwicklung noch, ne? Aber 3,5 kann man sagen.
Ja, jetzt wollen wir von euch allen wissen, die wir hier so zu dritt am Tresen sitzen. Was haben wir denn in den letzten Tagen und Wochen so gespielt, was uns sehr besonders gut oder besonders schlecht in Erinnerung geblieben ist? Lars, magst du einmal den Anfang machen?
Ja, auf jeden Fall. Also Camel Up. Kennt ihr, ne? Camel Up? Oh, das ist der Hammer, ne? Also das ist ja mein Spiel, ne? Also erstmal dieses Chaos ist super mit diesen verrückten Kamelen, ne? Aber ich liebe es zu wetten. Also ich würde nie richtiges Geld einsetzen, aber das macht ja so einen Spaß, ne? Und also ich kann gut wetten, würde ich mal sagen, ne? Ich ziehe die anderen immer über den Tisch, ne? Also ich würde das Spiel auch gerne spielen, wenn ich mal verliere, passiert auch mal, aber ach, ist das herrlich. Also ich roll mich da regelrecht bei ab. Total super.
Ja, da grätsche ich mal gerade rein, denn in unserer Folge mit den Mädels von Voldemortshausen, Nordwestledigen, habe ich ja damals schon gesagt, dass ich Camel Up noch nie gespielt habe. Vorgestern saß ich allerdings bei Akif in Brett und Bohne im Brettspielbistro in Homburg und habe mir die Regeln nochmal durchgelesen, während ich den Jungs und Mädels dabei zugeguckt habe, wie sie Heat gespielt haben. Ich habe aber ein Spiel gespielt, das in diesem Zusammenhang unbedingt erwähnt werden soll, nämlich Hot Streak. Auch ein Wettspiel, bei dem du auf den Ausgang wettest, wie vier Maskottchen auf so einer Rennstrecke abschneiden werden. Und das ist auch ein super chaotisches Spiel, ist ein kartengetriebenes Spiel. Karten werden umgedreht. Manchmal ist es so, dass das Würstchen zwei nach vorne geht. Der Bär fällt allerdings auf die Nase. Die Königin stolpert drüber und super, super chaotisch. Auch ein Wettspiel, bei dem du dann eben halt Risikowetten machen kannst oder normale Wetten, hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Unterlegt wird das mit einem sehr lustigen Soundtrack aus den 60er und 70er Jahren. Ich habe das mit Fabian und Daphne von Better Late Than Never gespielt. Die haben die Musik ziemlich gefeiert. Bei mir hat es nochmal Türen aufgemacht auf die Feiertage und Geburtstage in der Familie, wo nämlich Herb Albert und sowas dann tatsächlich gelaufen ist. Aber auf jeden Fall ein Spiel, das ich euch mal ans Herz legen möchte. Und da werde ich auch noch ein bisschen drüber berichten bei Gelegenheit. JD, was hast du so gespielt?
Also Camel Up kenne ich auch, liebe ich, habe ich damals auch schon gesagt. Hot Streak habe ich gesehen. Da fand ich die Figuren so interessant gestaltet.
Oh, das ist politisch das, korrekt interessant gestaltet. Die sind schrill und schräg und schroh.
Ja, so würde ich es auch machen. Ja, aber ich habe unter anderem das erste Mal gegen Anna Patchwork gewonnen. Wir waren jetzt im Campingurlaub und da habe ich die müde Gunst der Stunde genutzt und das erste Mal gegen sie haushoch gewonnen. Minus 15 zu 18 oder so. Ich hatte die 18. Und ich hatte jetzt ein ganz neu Greedy Goose aus dem Amigo Verlag. Das war ziemlich cool. Das haben wir auch habe ich auch mit Anna gespielt. Da geht es im Prinzip darum, das ist so ein kleiner ein Kartenspiel, du hast alle Karten vermischt, es gibt Karten von 1 bis 4 und du darfst immer nur die Karte mit der 1 einmal auf der Hand haben, die Karte mit der 2, also ne, die ganze mit der 2 zweimal auf der Hand haben, naja, und geht halt bis 4 hoch. Und wenn du halt, also über Mechanismus musst du dann, du musst immer eine Karte nehmen und wenn das dann eben die fünfte Karte ist und du darfst nur 4 auf der Hand haben, dann musst du alle Karten dieser Sorte ablegen. Und wer am Ende, du spielst so lange, bis alle Karten weg sind und wer am Ende die meisten Karten auf der Hand hat, unterschiedlicher Natur, der gewinnt. Das war jetzt ultra schlecht erklärt. Es macht aber unfassbar viel Spaß, also gerade auch in größerer Runde. Greedy Goose von Amigo. Ja, Lars, gibt's bei dir noch was?
Ich sag mal, Wizard ist bei uns eigentlich ein Dauerbrenner. Total klasse, das Spiel, liebe ich ja. Wobei ich auch sagen muss, also es hat ja viel von Skat auch. Ich liebe es auch einfach, Skat zu spielen. Ne? Mhm. Das haben wir jetzt mit meinem Schwiegervater auch gemacht und Skat ist der Hammer. Und Schach, ich spiele auch total gern Schach. Mit meinem jüngeren Sohn. Ne? Also das sind auch Spiele, die ich total gerne habe.
Mhm. Ich bin Gott-Five-süchtig. Gott-Five ist ein Deduktionsspiel, bei dem ich 5 für mich verdeckte Zahlen habe. Die sind angeordnet in einer Reihenfolge von klein nach groß. Der Zahlenraum ist von 1 bis 60 und jede Zahl hat eine einzelne Farbe, sodass ich also eine rosane, eine orangene, eine grüne, eine blaue und eine rote unbekannte Zahl vor mir habe. Ich sehe allerdings eure Zahlen. Lars, ich sehe deine Zahlen und JD, ich sehe deine Zahlen und ich sehe noch 5 offene Zahlen, die auf dem Tisch liegen. Also kann ich jetzt schon mal in diesen Zahlenraum von 1 bis 60 deine Zahlen rausnehmen und JD, ich nehme deine Zahlen raus und ich nehme die Zahlen raus, die auf dem Tisch liegen. Das Feld wird also enger. Und jetzt ziehe ich immer eine neue Zahl, sage die für euch an, die 38, wir streichen all die 38 ab und jetzt habe ich 2 Möglichkeiten. Ich kann nämlich JD bitten und sagen, hey JD, reih mir mal diese Zahl in den Zahlenstrahl ein. Und dann machst du die 38 und dann weiß ich, oh, die Orange ist kleiner als 38, die Rosa allerdings größer als 38. Und das macht tatsächlich viel, weil ich grüble da über meiner Unterlage mit meinem Stift in der Hand und jetzt beginnen tatsächlich Neuronen in meinem Kopf zu glühen. Ich habe auch noch die Möglichkeit, weil diese Zahlen, die sind eben auch noch mit Punkten versehen, 1, 2 oder 3 Punkte. Ich kann zum Beispiel sagen, eine meiner verdeckten Zahlen, nämlich genau diese rote hier zum Beispiel, hat die auch 3 Punkte. Du kannst sagen, nee, die hat keine 3 Punkte. Und auch das ist eine valide Aussage. Und schon beginne ich wieder hier abzustreichen. Und so spielst du etwa 15 Minuten lang ein sehr konzentriertes Deduktionsspiel, bei dem allerdings alles wichtig ist. Du hast niemals eine Ruhepause, denn wenn jemand anderes dran ist, wieder ein Plättchen umdreht, dann passiert wieder was. Du schaust natürlich auch immer rüber, was macht Lars? Oh mein Gott, der sieht schon so aus, als könnte er 3 Zahlen zuordnen. Und irgendwann kennst du deine 5 Zahlen zu einem beliebigen Zeitpunkt. Dann darfst du rausschreien, 5 ist Trümpf oder 5 geht vor oder, also ich schreie meistens irgendwie, wow, ich hab's. Und dann ist das tatsächlich, es tut mir leid, also es ist fast ein orgastischer Zustand, wenn dann diese 5 Zahlen stimmen. Ich kenne diesen Zustand nicht so sehr, weil ich habe vielleicht 5 von den 42 Partien, die ich gespielt habe, gewonnen. Die anderen Partien könnt ihr euch vorstellen, wer sie gewonnen hat. Aber diese 5 Mal, das war so ein gutes Gefühl, ein Erlebnis. Und ich habe ganz viele Menschen jetzt innerhalb der letzten 14 Tage mit diesem Spiel genervt. Die Rückmeldungen sind alle sehr gut und sehr viel Euphorie entsteht. Und ganz viele Leute haben gesagt, dass sie das sehr gut finden. Und deswegen God 5 ist für mich jetzt nicht nur ein Spiel, das mir sehr positiv in Erinnerung geblieben ist in dieser Ausseller-Mengen-Rubrik, sondern auch ein Spiel, von dem ich sagen würde, das ist ein mega geiles Familienspiel.
Steht noch bei mir auf der Liste. Muss ich noch haben.
Ja, komm, arbeit's ab, spiel's nie gegen Andrea.
Ich bin doch nicht wahnsinnig.
Ah, schön, dass wir uns auch noch mal so drüber unterhalten haben, was wir in letzter Zeit alles gespielt haben. Es kam ein bisschen kurz. JD, uns fehlt sowieso noch mal eine Klassikfolge, oder?
Das stimmt, die haben wir aber nächste Woche, in 2 Wochen auf jeden Fall. Da haben wir die Brettspielerei zu Gast und das wird eine ganz klassische Klassikfolge.
Ganz klassische Folge.
Klassische Klassikfolge für Klassiker.
Aber zurück zu dir, Lars. Lass uns doch mal bitte über dein letztes aktuelles, jetzt ja auch preisprämiertes Spiel sprechen, nämlich Dindex. Und lass uns mal erfahren, was das für ein Spiel ist.
Ja, es ist also ein politisches Spiel und es geht um Demokratie. Also das steht da auf dem Spiel, die Demokratie steht auf dem Spiel. Wir haben verschiedene Rollen, die wir ziehen. Also wenn wir es zu dritt spielen würden, 2 von uns sind Demokraten und 1 ist Oligarch. Und das beschreibt eigentlich schon, könnt ihr euch vorstellen, ne, was sind die Ziele? Dieses ist ein bisschen asymmetrisch, würde ich mal sagen. Also wenn jetzt JD, wenn du der Oligarch wärst, du würdest versuchen, die Demokratie zu vernichten. Olli, wir beide würden versuchen, sie zu retten, aber wir kennen unsere Rollen nicht. Also ich weiß jetzt nicht, wem ich von euch trauen kann. Wer ist es denn jetzt? So, und dann würde natürlich JD jetzt als Oligarch, ne, gucken die an, ist er? Ja, der würde versuchen, uns natürlich an der Nase herumzuführen. Also er muss versuchen, nicht erkannt zu werden. So, und das macht ganz viel bei dem Spiel aus. Das heißt also, Lügen gehört für JD hier zum Programm, wie das die Oligarchen halt nur auch tun. Naja, und jetzt wollen wir an die Macht kommen. Wir wollen also ins Kanzleramt. Das heißt, wir müssen die Wähler beeinflussen mit Aktionskarten und wollen die Mehrheit bekommen, um halt Regierungsämter zu kriegen und dann eben mächtigere Karten spielen zu können. Das ist mal so ganz, ganz grob der erste Schwung jetzt, ne, bei Dindex.
Vorne auf dem Deckel steht drauf, die Demokratie steht auf dem Spiel. Das ist ja ein wunderbares Wortspiel. Du hast auch gesagt, da ist eigentlich schon so ein bisschen so eine negativ belastete Prämisse drin. Und das Wortspiel kann man ja auflösen mit Demokratie steht auf dem Spiel. Also es ist ein Spiel um die Demokratie. Es ist allerdings vielleicht auch so ein Blick auf eine gesellschaftliche Entwicklung, auf eine demokratische Entwicklung in Deutschland über die letzten Jahre, mit der du nicht einverstanden bist. Was so ist stärker im Vordergrund?
Ja, eigentlich das Zweite, was du gesagt hast. Warum haben wir das Spiel eigentlich entworfen? Wir waren jetzt sind schon 7 Jahre, waren wir in Potsdam, also mein älterer Sohn, mein Neffe und ich, und haben uns, also ging es um Spielen und Pädagogik. Und da habe ich gesagt, Jungs, das möchte ich mir anhören. Also nicht nur die Spiele zeigen, sondern einen Tag vorher anreisen und da die Vorträge hören. Und dass da ein Vortrag zu Politik kommen würde, hätte ich nie gedacht. Das war nämlich so, dass eine Oppositionelle aus Ungarn da war, die unheimlich gut Deutsch sprach und die hat mal erzählt, wie die Situation in Ungarn ist für Demokraten, wie auch sie persönlich da, ja, ich sag mal, drangsaliert wird, ne, und auch wie Angst verbreitet wird. Und dann haben wir uns das angehört und ich meine, ich bin ja schon, ich würde sagen, behaupt mal, ich bin ein kritischer Mensch. Aber wenn du Nachrichten hörst, ist das alles weit weg. Wenn du jemanden zuhörst, der wirklich selbst betroffen ist, von dem, was in Ungarn ja immer schlimmer wird, dann ist das schon eine andere Betroffenheit, die du da spürst. Auf jeden Fall, wir kamen aus diesem Vortrag raus, wir drei, ich hatte eine Gänsehaut, wir hatten alle Gänsehaut, kamen da raus. Ich sage, Jungs, wir müssen was machen. Wir haben hier einen Auftrag, wir müssen ein Spiel erfinden. Ich möchte, dass wir ein Kartenspiel erfinden. Und zwar möchte ich, dass wir um die Demokratie spielen. Und ich möchte, dass der Oligarch mit am Tisch sitzt. Der Wolf soll mit am Tisch sitzen, damit die Mitspielenden eine Gänsehaut kriegen. Dass sie so richtig merken, was geht da eigentlich ab, wenn so ein Oligarch agitiert und die Demokratie unterhöhlt. Und dass das dann 6 Jahre dauern würde, hätte ich nicht gedacht. Also die erste Idee war schnell da, aber das war sehr komplex, das dann zu entwickeln. Aber das ist eigentlich der Grund. Also eigentlich, sagen wir mal, die Situation in Ungarn war der eigentliche Auslöser. Dass wir hier in Deutschland auch immer mehr in die Richtung kommen, hätte ich damals so noch nicht gedacht.
Jetzt habt ihr das Ganze ja auch bildlich als Chiffre auf eurem Spiel dargestellt. Über den Wolf, der den Oligarchen darstellt, hast du gerade eben schon gesprochen. Der hat ein Messer und Gabel in der Hand. Ein Schaf, das gerade keuend auf der Wiese steht. Wahrscheinlich eine Reminiszenz an Ostfriesland oder eben halt auch eine politische Aussage. Ein mit dem Schwanz wedelnder Hund und ein ziemlich abgetakelter Geier, der auf der Demokratie steht. Löst doch mal auf, diese Chiffre.
Also erstmal muss ich sagen, Satire, also du merkst ja schon an der Darstellung, Satire ist Teil des Spiels. Mal, sonst kann man das Thema ja nicht ertragen. Ne? Da läufst du ja vor die Wand. So, also erstmal war klar, das Spiel muss Spaß machen. So, also daher kommen jetzt auch die Zeichnungen. Ne? Naja, sagen wir mal so, der Wolf war eigentlich schon klar. Ne? Der Oligarch, ne? Der will die Schafe reißen. Ne? Der bedroht also. Da hast du auf der anderen Seite den Hund. Das ist tatsächlich jetzt der Demokrat, also die andere Rolle, die wir spielen können. Der Hund soll ja auf die Schafe aufpassen, dass der Wolf nicht drankommt. Aber der Hund kann auch bissig werden. Ne? Also das heißt, der kann auch in dem Spiel populistisch werden oder sogar extremistisch werden. Das kann der auch, der Demokrat. Also jetzt nicht so schwarz-weiß. Ja, und in der Mitte ist das Schaf. Naja, gut. Und das ist halt die Ressource im Spiel, wollen wir direkt mal auf den Punkt kommen, ist der Wähler. Die einzige Aufgabe, die der Wähler hier hat, ist, dass er beeinflusst wird. Der kann sonst nichts machen. Der wird halt hin und her getrieben von den Parteien und halt natürlich auch vom Oligarchen.
Ja, und der abgetakelte Geier steht wahrscheinlich für das Insignium der Bundesrepublik, eben der stolze Adler, bei euch so ein bisschen satirisch runtergebrochen.
Ja genau, das ist der Bundesgeier, so ist es. Ne? Also das ist Kanzleramt, also wenn du Kanzler wirst, dann kriegst du dieses Symbol, ne? Dann hast du den Geier oder Adler, wie auch immer, ne? Und dann sieht auch ein bisschen gerupft aus. Ne? Aber wie gesagt, die Satire ist so wichtig und man sieht ja auch die Menschen lachen. Also allein schon die Grafiken helfen den Menschen, über das Thema zu lachen und das ist so wichtig.
So witzig wie die Grafiken sind, so ernst ist ja das Thema, was du da angehst. Und ich habe es ja mit dir spielen können und war sehr verblüfft, was dieses Spiel wirklich kann. Magst du so ein bisschen was über das Spiel an sich erzählen, für all die wenigen Menschen da draußen, die es noch nicht gespielt haben?
Ja, also gehe erstmal auf die Mechanik ganz kurz ein, dass man weiß, wie ist eigentlich die Mechanik im Spiel und dann gehe ich auf das, auf das Emotionale ein, was im Spiel passiert. Also, ihr spielt das Spiel in Runden, also jeder von uns hätte eine Partei und dann wären wir die Parteivorsitzenden. Rolle habe ich eben schon gesagt, man zieht erstmal eine Rolle, bin ich Oligarch oder Demokrat und das müsst ihr natürlich schön geheim halten, dass man euch nicht so schnell auf die Schliche kommt. So, dann werden Wähler verteilt am Anfang und einer von uns kriegt einen Wähler mehr. Es gibt also Zufallskarten im Spiel, keine Würfel. Nehmen wir mal an, jetzt Olli, du ziehst die höchste Zufallskarte, kriegst einen Wähler mehr. Und jetzt fängt das Spiel eigentlich auch schon an, nämlich mit einer Legislaturperiode. Also das Spiel ist in Runden unterteilt und jede Runde ist eine Legislaturperiode. Wie fängt die an? Also erstmal haben wir ja unsere Wähler und der Schriftführer, der zählt die Wahlstimmen aus. Ne? Das ist ein kleiner Spielblock, da trägt er die ein und zählt auch die Stimmen zusammen, dass wir wissen, wie viele Wähler haben überhaupt ihre Stimme abgegeben. Also es gibt Nichtwähler, ne, die halt keine Stimme abgeben, die zählen dabei jetzt nicht. Jetzt nehmen wir mal an, ich werde der Schriftführer und stelle fest, Olli, du hast die meisten Stimmen von uns, dann erteile ich dir den Regierungsauftrag. Aha, also das heißt, wenn ich jetzt die meisten Stimmen habe, kriege ich einen Regierungsauftrag. Ich schaffe Anreize, jetzt gehe ich schon mal ein bisschen aufs Emotionale, die meisten Stimmen zu bekommen. Das spielt später noch eine Rolle. Ne? Wenn ich jetzt Aktionskarten spiele, kann ich populistisch werden, um mehr Stimmen zu bekommen. Okay, jetzt erteile ich den Regierungsauftrag, aber dann hast du, Olli, wahrscheinlich nicht die absolute Mehrheit. Dann brauchst du Koalitionspartner. Also wie in normalen Politik brauchst du Koalitionspartner. Einen von uns beiden hier, JD oder mich, ne? Da müssen wir verhandeln. Worüber verhandeln wir? Ja, über die Regierungsämter, wie das halt nun mal so ist. Ne? Ich möchte gern das Verteidigungsministerium und das Innenministerium zum Beispiel. Und da sagst du, na, möchte ich nicht so gern, vielleicht kriegst du JD billiger. Ne? Kann ja sein, dass das dir irgendwie besser in Kram passt. So, dann nehmen wir mal an, ihr beide werdet euch einig, dann lande ich in der Opposition und ihr beide stellt die Regierung als Koalition. Olli, du hast die meisten Wahlstimmen, du hast das Kanzleramt, JD kriegt ein paar Ministerien, du nimmst die anderen Ministerien, zack, jetzt geht's los, die Regierung steht. Was taucht jetzt auf als nächstes? Schon die Probleme. Also die Regierung kriegt jetzt Regierungsprobleme, 5 Probleme tauchen auf oder Krisen sogar. So, die müsst ihr beide versuchen zu lösen. Ich nicht, ich bin Opposition. Ihr habt die Aufgabe. So, jetzt ist aber die Frage, schafft ihr das? Seid ihr überhaupt kompetent? Also es kann ja sein, dass es nicht nur ein Finanzproblem ist. Es kann ja auch eine Finanzkrise sein. Ja, und nehmen wir mal an, JD hat das Finanzministerium, ist aber als Partei nicht so kompetent, dann kann er das nicht lösen. Ja, vielleicht hilfst du ihm mit deinem Kanzler, aber vielleicht könnt ihr das nicht lösen. Aber das ist eigentlich eure Aufgabe. Wenn ihr das nicht schafft, wird es gefährlich. Denn dann verliert ihr Wähler und es entstehen Systemgegner. Also es gibt auch Systemgegner, die richtig gegen die Demokratie sind, wie es die bei uns ja nun mal auch gibt. Was kommt jetzt? Wir haben Aktionskarten, wir ziehen Aktionskarten, die haben wir auf der Hand. Und jetzt werden Geheimaktionen gespielt. Das ist sehr wichtig, denn jetzt kann der Oligarch unerkannt, das ist ja wichtig, JD, nehmen wir mal an, du bist jetzt der Oligarch, dann willst du ja nicht sofort erkannt werden. Also, ihr nehmt jetzt eine von euren Handkarten und legt die verdeckt in die Tischmitte. Jeder legt eine in die Tischmitte und dann werden diese Karten gemischt. Ihr wisst also nicht, wohin die Karte kommt, weil jetzt wieder gezogen wird. So, jetzt kann also der JD sehr gut mal versuchen zu taktieren. Er sagt also, ich will eine ganz fiese Karte reinspielen. Ihr wisst nicht, ne, die anderen wissen nicht, dass er es getan hat. Und kalkuliert jetzt, was passiert mit der Karte. Kommt sie zu dir, Olli? Ne, vielleicht spielst du die. Ja, mag ihm ganz recht sein. Denn warum, worum geht's? Warum will er jetzt fiese Karten spielen? Er will den Demokratieindex beeinflussen. Das ist ja der Name des Spiels. Dindex ist die Abkürzung, also unsere spielerische Abkürzung, für Demokratieindex. Also JD, du greifst richtig an, damit der runtergeht. Wie machst du das? Zum Beispiel mit einer extremistischen Karte. So Terrorzelle aktivieren. Gibt auch schlimmere Karten. Du kannst Minister erschießen. Also all sowas gibt es hier. Richtig harte Dinger. Das mag dann zwar mal lustig klingen, aber das ist jetzt nicht mehr lustig, denn dann sind wir nah an dem, was auch schon alles passiert ist. So, also dieser Demokratieindex, das ist ein Kartenstapel in der Tischmitte. Und je höher der ist, desto höher ist das demokratische Niveau in unserem Land. Also in der Politik, in der Gesellschaft. Das höchste Niveau wäre der demokratische Konsens. So mal Norwegen, würde ich sagen, die kriegen das hin. Was kommt aber danach, wenn also dieser Kartenstapel reduziert wird durch fiese Karten? Wir driften ab in den Populismus. Wenn das weitergeht und JD gut spielt, dann driften wir noch weiter ab. Dann kommt der Extremismus. Wenn das aber noch weitergeht und wir das nicht aufhalten können als Demokraten, dann kommt der Zerfall der Rechtsordnung. Und jetzt ist JD schon kurz davor. Jetzt muss er nur noch eine Stufe niedriger auf den Dex 1. Oligarchie. Das Spiel ist aus. Zumindest für Olli und mich, denn wir sind Demokraten und JD hat gewonnen.
Jetzt habe ich das Gefühl, ich werfe gerade einen sehr kritischen Blick auf eine strukturelle Veränderung innerhalb der USA, die wir jetzt schon spüren können von außen. Vielleicht aber auch tatsächlich auf die Anfänge einer demokratischen Veränderung in der Bundesrepublik. Und während wir am Anfang ja gesagt haben, dass das Cover so ein Zerrbild, so ein satirischer Spiegel dessen ist, wie Demokratie vielleicht funktionieren soll, dann ist das doch jetzt ein sehr, sehr, sehr kritischer Blick auf die realen Verhältnisse, wir momentan leben. Was würdest du denn sagen, wer ist denn tatsächlich die Zielgruppe für Dindex?
Das war eine spannende Herausforderung. Also wir haben ja tatsächlich uns überlegt, ja, wer soll es denn jetzt spielen? Ne? Also am liebsten wäre uns ja eigentlich alle. Das wäre ja das Ziel. Das heißt also, wenn wir jetzt nur welche, also überzeugte Demokraten erreichen würden, ne, die ja so ganz abgeklärt sind, naja, das ist eigentlich, die müssen wir ja nicht erreichen mit dem Spiel. Ich meine, es ist auch schön, wenn sie es spielen, aber, oder wenn wir sagen würden, man muss politisch interessiert sein. Das darf eigentlich gar nicht die Hürde sein, sondern das muss ja einfach erstmal Spaß machen, das Spiel, dass man Bock hat, das zu spielen. Oder politisch besonders informiert sein. Nee, das darf nicht die Herausforderung sein. Sondern eigentlich sollen es alle spielen, Erwachsene, Jugendliche, auch, man könnte es auch im politischen Unterricht einsetzen. Aber wie kommen wir da hin, Olli? Ne? Wie erreichen wir das im Grunde? Müsste natürlich alt genug sein, aber das alles spielen.
Du sagst gerade, man muss alt genug sein. Ihr habt oder du hast entschieden, dass eine Altersempfehlung ab 12 Jahren ist. Das widerspricht so ein bisschen dem politischen Grundverständnis, das man braucht, um das Spiel in all seinen Nuancen erfassen zu können. Also wenn man sich die Lehrpläne in den Fächern Politik oder Gesellschaftswissenschaften in den Schulen anguckt, dann ist tatsächlich da eher noch so der Blick Französische Revolution oder der Aufbruch in den Kapitalismus. Und also zumindest mal in meiner Schulform ist so dieses Demokratieverständnis, wie ist Demokratie aufgebaut, das ist Stoff einer 9. und 10. Klasse. Da ist tatsächlich meiner Meinung nach so ein kleiner Gap, also so eine kleine Kluft zwischen der Idee, 12-Jährige können es spielen, aber wer kann es denn verstehen?
Ja.
Und da komme ich doch nochmal zurück zu deiner Aussage. Es soll allen Spaß machen, aber es ist tatsächlich nicht so, dass es vor allen Dingen Leuten Spaß macht, die politisch interessiert sind.
Ja, das ist ja jetzt die spannende Frage gewesen. Also das haben wir extrem beobachtet, ne, auf den Messen. Also was passiert so? Ne? Und vielleicht nochmal zurück zu deiner Frage, also zu der, was du gesagt hast, ist ab 12. Also ab 12 ist eigentlich gedacht im Familienkreis. Ne? Also die Eltern und Freunde sind mit dabei und dann kann man die Kinder mitnehmen in das Thema. Ne? Denn da bin ich vollkommen bei dir, Olli. An der Schule wäre das ein Tacken zu früh. Unsere Meinung ab der 9. Klasse. Also ab 14 im politischen Unterricht. Das wäre eigentlich, aber dann müsste die Klasse auch leistungsstark genug sein, dass das geht. Ne? Aber dann, das wäre vielleicht, aber könnte ich später noch mehr zu erzählen oder JD auch, was das, wie das vielleicht klappen kann im Unterricht. Ne? Jetzt habe ich fast den Faden verloren. Also ja, genau. Also wie nehmen die das auf? Also klar, bei Erwachsenen, da ist eine irre Stimmung am Tisch. Ja, das ist schon klar. Aber ich hatte in Stuttgart den jüngsten Probanden, das war total klasse, also ein 10-jähriger Junge aus der Schweiz, es waren zwei Schweizer Familien und der 10-Jährige hat in der ersten Legislaturperiode das Spiel verstanden. Und in der zweiten war der Kanzler und hat als Demokrat die Demokratie gerettet und ist um den Tisch getanzt. Ja, das hat, natürlich durchdringt er noch nicht in der Tiefe die Bedeutung dessen, was da alles hintersteckt, ne, weil er jetzt nicht in dieser Analyse stecken kann, wie wir das sind. Aber trotz allem lernt er die Mechanismen kennen. Ja, also wie funktionieren Grenzverschiebungen? Ne, warum wird man, was ist das Schädliche am Populismus? Das konnte er schon erfahren. Oder eine Familie hier aus der Nähe, habe ich dann über meine Arbeitskollegin erfahren, das sind Freunde der Familie und die haben eine 11-jährige Tochter. 11 ist jetzt unter dem ja auch, was wir eigentlich meinten, was wohl als frühestes Alter gehen würde. Und dann hat sie beschrieben, die 11-jährige Tochter der anderen Familie, die ist eher so verschlossen und kommt nicht so aus sich raus. Dann haben die mit ihr Dindex gespielt. Sie sagte, so offen, so engagiert hat die noch nie erlebt. Und das 11-jährige Mädchen wollte Demokratie retten und war unheimlich voll dabei im Spiel. Ich finde das faszinierend. Das hätte ich fast nicht gedacht, dass das geht.
Ich habe das Spiel ja auch gespielt und ich habe das Spiel auch überlegt, in die Klassen mit reinzunehmen, in denen ich Sozialtraining gebe und musste feststellen, dass das Niveau viel zu hoch war. So, also Olli, da bin ich ganz bei dir, ne? Und wir hatten ja auch darüber diskutiert, für wen ist es eigentlich. Ich glaube aber, dass das Spiel ein guter Anreiz sein kann, über den Prozess an sich zu sprechen, um dann später irgendwann ins Spielen zu kommen. Denn dieses Erlebnis in diesem Spiel selber, das ist ziemlich gut. Also kriegst ein ziemlich gutes Bild davon, wie Demokratie funktioniert. Musst aber auch so ein bisschen offen dafür sein, das ist der erste Punkt. Und eben auch kognitiv in der Lage, die ganzen Sachen zu verstehen. So, und da ist es noch nicht so, würde ich sagen, dass es alle erreichen kann, so wie es ein Spiel am besten täte, sage ich mal. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann eine Dindex-Junior-Geschichte. Wir wissen es noch nicht. Also die es nochmal weiter runterbricht.
Spannende Idee, ja, super.
Wir haben ja jetzt ja sehr thematisch auf Dindex drauf geguckt. Lass uns mal mechanisch rangehen. Also was wir haben durch die Oligarchen, das ist ein Verrätermechanismus. Da freuen wir uns immer, wenn jemand mit einer geheimen Agenda seine eigenen Ziele vorantreibt und die anderen denken, man kann dieser Person vertrauen und wird dann hinterher enttäuscht. Was finden wir denn noch so? Was habt ihr da noch? Was hast du da noch in Dindex mit eingebaut? Du hast schon von Karten gesprochen.
Genau, die Aktionskarten.
Offene Aufträge.
Also Aufträge an sich so nicht, sondern Aktionskarten hast du. Also ich war eben bei den Geheimaktionen, man kann die auch offen spielen, das käme danach. Also die Aktionskarten haben auch ein demokratisches Niveau. Genau so, wie das vom Dindex halt ist. Also die können demokratisch, populistisch, extremistisch, rechtsfeindlich oder oligarchisch sein. Oligarchisch wäre zum Beispiel Militärputsch, um das Spiel direkt zu beenden. Also dann ist sofort Feierabend. Und jetzt musst du, wenn du diese Aktionskarten auf der Hand hast, halt abwägen, sag mal, als Demokrat, Olli, wenn wir bei den Demokraten wären und haben ja viele Anreize, viele Wähler zu bekommen. Ne? Also wir wollen ja Wähler haben. Also du willst viele Wahlstimmen haben, du willst gern Kanzler werden. Du kannst auch Stammwähler bekommen, die sind noch wertvoller, weil sie nicht so schnell von der Fahne gehen. Die sind also teuer. Und du kannst mit diesen Aktionskarten die Wähler halt beeinflussen. Mit populistischen Argumenten ist es einfacher, die Wähler zu beeinflussen. Das heißt also, der Anreiz für dich als Demokrat ist da, auch mal schmutzig zu spielen. Das war mir sehr wichtig. Also, ne, also Schwarz-Weiß gibt's nicht in der Politik und nicht in diesem Spiel, sondern jetzt denkst du, komm, wenn ich die Karte jetzt spiele, ey, das bringt mir zwei Wähler mehr. Ja komm, das muss die Demokratie jetzt auch mal aushalten. Das wird man wohl noch sagen dürfen, ne? So nach dem Motto. Und dann haust du so eine Karte mal auf den Tisch.
Das heißt, da steckt auch so ein bisschen Risikoabwägung der eigenen Züge drin. Versteckt sich auch eine Prise Deduktion drin, dass ich es also so vorwegnehme, dass JD möglicherweise Dinge spielt, weil ich glaube, dass in ihm der Oligarch sich versteckt hat und dann entsprechend darauf reagieren kann?
Ja, genau. Also das ist, es kann auch sein, wenn du jetzt nochmal so populistisch spielst, nehmen wir das mal an, du würdest das machen, kann es sein, dass ich dich verdächtige, der Oligarch zu sein. Also ich habe auch Aktionskarten, mit denen ich andere Parteien bekämpfen kann. Vielleicht fange ich jetzt an, dich zu bekämpfen, weil ich denke, Olli, oh, du bist es wohl. Ja, und JD spielt einfach als Schauspieler vielleicht besser in dem Moment, spielt auch mal demokratisch, um mich an der Nase rumzuführen. Und auch im letzten Spiel erst habe ich wirklich den Kevin fix und fertig gemacht, also ein Arbeitskollege von mir, weil ich dachte, ey, der ist es, der ist es, ich muss den aufhalten. Der Niklas war es, der hat sich totgelacht, also innerlich, ja, hat sich nichts anmerken lassen. Das kann also voll in die Buchse gehen. Ja.
Genau, also du hast auch immer wieder Rollenspielanteile drin, ne? Also ich glaube, das ist auch mal wieder wichtig zu erwähnen und eben auch dementsprechend Bluff-Elemente. Ich glaube, das ist nochmal wichtig zu erwähnen.
Ja, das ist so. Also mein älterer Sohn ist Schauspieler. Der führt mich so an der Nase rum. Das ist unfassbar. Ja, ich komme dem kaum auf die Spur. Also wenn du gut lügen und schauspielern kannst, hast du viel bessere Chancen. Es ist so.
Lars, ich stelle dir jetzt mal eine Frage über dein Spiel Dindex drüber hinaus. Du hast gesagt, so die optimale 50 im Dindex, das wäre momentan ein Land, das strukturiert ist wie Norwegen. Null wäre der Militärputsch. Wo würdest du denn jetzt sagen, hat sich 2026 Deutschland eingependelt auf deinem Index?
Ja, das steht in Regeln. Wir sind mitten im Populismus. Also der Populismus hat vier Karten, ja, und du kannst mal mehr immer tiefer in den Populismus absinken. Und ich habe gesagt, zwei von vier Karten sind noch da. Ja, wenn die auch wegkommen, kommen wir in Extremismus. Also so schätze ich es jetzt gerade mal ein. Mittendrin. Ja, du kannst aber auch die USA spielen. Also steht auch drin. Also ist aber, dann würdest du nur zwei Parteien spielen. Es geht auch, kannst das Spiel zu zweit spielen. Also, ich sag mal, verdeckte Rollen gibt's dann, wenn du nach den normalen Regeln spielst, nicht mehr. Also, wenn ihr beide spielt und du ziehst den Demokraten, Olli, dann weißt du, JD ist es. Ne? Ist klar, der ist der Oligarch. Da seid ihr im Extremismus. Das heißt also, wenn du USA 2026 spielst oder 25, startest du schon im Extremismus.
Genau, denn du hast nach Personenanzahl und nach Schwierigkeitsniveau aufgeschlüsselte Szenarienempfehlungen ausgesprochen, an denen sich eben der Dindex dann halt orientiert. Damit kann man skalieren, so wie man möchte, und auch so ein bisschen gucken, dass das Spiel auf die verschiedenen Gruppen angepasst ist. Dann war das jetzt ein sehr ausführlicher Blick auf Dindex. Du hast gesagt, du arbeitest schon an einem neuen Spiel wieder weiter. Und ich würde ganz gern jetzt auch mal so ein bisschen auf diese Verlagsarbeit kommen. Würdest du sagen, dass Advil-Runde für dich tatsächlich ein adäquater Spieleverlag ist oder eher ein Lars-Stock-Projekt?
Ja, sagen wir mit 18 hatte ich die Idee, Spieleerfinder zu werden und den Verlag zu gründen, weil... Also wenn du deine eigenen Spiele erfindest, ja, dann habe ich mir gedacht, Mensch, das möchtest du auch selbst veröffentlichen und selbst bestimmen, was da so passiert. Ne? Also, und deswegen war damals schon die Idee geboren, ist jetzt schon 35 Jahre her, ne, der Gedanke. Ja, das ist schon so ein eigenes Projekt, ne? Klar.
Genau, hast du denn vor, den Verlag noch irgendwie auszubauen? Also du hast es gerade als Nebengewerbe laufen oder wie ist das strukturiert bei dir?
Ja, ich sag mal, ich würde mich jetzt nicht wehren, wenn das Ding durch die Decke gehen würde. Ne? Also dann wäre das toll. Aber wenn ich ehrlich bin, eigentlich möchte ich das gar nicht. Dass das zu dominant wird. Ja, also dass das Nebenerwerb ist gut, weil ich nämlich dann nicht abhängig bin davon. Ich arbeite ja als Bauingenieur, ne? Und vier Tage die Woche und der fünfte Tag gehört dem Verlag. So, und dadurch, dass ich halt als Bauingenieur mein normales Geld verdiene, kann ich mit voller Leidenschaft in die Spieleentwicklung gehen und muss auf Zeit keine Rücksicht nehmen. und kann mir diesen Idealismus auch leisten, ne? Der, kein Geld verdienen zu müssen. Und ich meine, sonst hätten wir ja nicht, naja, wir sind 6 Jahre an Dindex durchgearbeitet, aber sonst hätte ich mir das ja nie erlauben können, mir diese Zeit zu nehmen. Ne? Und das ist mir zu wichtig, die Leidenschaft haben zu können. Ne? Schon gut so, wie es ist, würde ich sagen.
Genau, magst du noch erzählen, wie denn so ein Prozess abläuft? Also du hast ja gerade erklärt, bei Dindex war es so, du hast dich inspirieren lassen von einem Vortrag. Wie lief das denn bei den anderen Spielen ab?
Ja gut, das älteste Spiel, das ist Imperunde, also man... großes Strategiespiel. Wir haben damals halt viel, viel gespielt und ich wollte dann auch Strategiespiele gespielt. Ich wollte ein Strategiespiel mit, also ein thematisches Spiel im 18. Jahrhundert. Mhm. Ja, ich hatte diese Idee mit Segelschiffen und ich wollte Piraten haben und Infanterie, Kavallerie, Artillerie halt 18. Jahrhundert simulieren, aber ich wollte kein reines Kriegsspiel, sondern auch Diplomatie drin haben und das Handeln eine wichtige Rolle spielt und so. Durch diese Idee ist dann dieses Spiel gewachsen. Das hat natürlich ewig gedauert, aber erstmal war der Gedanke, ich will eine Simulation des 18. Jahrhunderts. Mhm. Ja. Naja, das zweite Spiel, was ich dann entwickelt habe, das ist Dunkelrunde, was ganz anderes. Das ist für Kinder und Familien gedacht, also ab 6 Jahren, ab der ersten Klasse, weil ich halt den Rasmus hatte. Ne? Der war da 5 und dann wollte ich ein Kinderspiel haben, was irgendwie thematisch passt zu dem, was wir spielen. Ja, und die Kinder auch, ich habe ein Märchen geschrieben, dass man den Kindern vorlesen kann, damit die Kinder in die Stimmung eintauchen. Das ist auch so ein bisschen rollenspielartig, ja. Und aber die Kinder verstehen Regeln nicht abstrakt, wie wir das tun, ne? So in die Analyse gehen, sondern eher erzählerisch, damit die gut ins Thema reinkommen. Ja? Und das sind also die beiden Rundenspiele. Ne? Imperunde ist aus Holz und kreisrund, dass niemand falsch umsitzen kann. Das habe ich dann auch für das Kinderspiel so angewendet. Naja, und jetzt sind wir beim Fantasy-Rollenspiel. Jetzt das habe ich zur Seite gelegt wegen Dindex, aber wir wollen unser Fantasy-Rollenspiel jetzt endlich wirklich fertig machen. Das schulde ich auch meinen Jungs, also meinem älteren Sohn und meinem Neffen, denn die warten jetzt drauf, dass wir hier fertig werden. Also inspiriert natürlich von anderen Rollenspielen, die wir vorher gespielt haben, aber wir wollen da auch was Eigenes schaffen und das macht einen riesen Spaß.
Und es ist so schön, dir einfach zuzuhören. Wo kann man dich denn mal kennenlernen? Was sind so deine nächsten Termine? Wo bist du zu sehen? Wo kann man dir die Hand schütteln? Wo kann man sagen, Mensch, das ist doch der Lars Stock, der den Dindex erfunden hat?
Ah, ja, ja. Ja, also wir sind jetzt kommendes Wochenende schon, also das 11.12., ne? Ist das 11.12., sind wir in Ratingen auf den Ratinger Spieletagen. Also das war nördlich von Düsseldorf. Ne? Hm. Total nett da, also unheimlich schön. Total engagierter Verein, ne? Alles ehrenamtlich und die kümmern sich so toll um uns, das finde ich großartig. Und danach, also Ende April, sind wir auf der Spiel doch in Dortmund. Da bist du auch, JD, ne?
Da bin ich auch, das ist ja richtig.
Genau,
ja.
Da bist du auch, ne? Da freue ich mich. Also das wird bestimmt auch ganz, ganz toll. Ja, und dann tatsächlich erst wieder im Oktober dann auf der Spiel in Essen und im November dann in Stuttgart.
Wir sind kurz vor dem Ende dieser Aufnahme, aber wir haben etwas, naja, wir nennen es mal unser zweifelhaftes oder zweifelwürdiges Gastgeschenk. Wir möchten nämlich immer noch unseren Gästen die Gelegenheit geben, einen intimen Brettspielwunsch auszusprechen. Also es darf etwas sein, was schon lange in dir schlummert oder vielleicht ein wildes Verlangen. Also wir hatten schon Leute, die davon gesprochen haben, dass sie mit besonderen Autorinnen oder Autoren ein besonderes Spiel spielen. Wir haben öfters schon gehört, dass Leute sagen, ich möchte einen Raum schaffen, an dem Brett gespielt werden kann. Es gab schon Leute, die haben gesagt, ich möchte auf einem Gipfel Brettspiele spielen. Was gibt es in deinem Leben, wo du sagst, das wäre etwas, das würde ich noch gerne erleben?
Boah, das ist eine spannende Frage, du. Meine Güte, meine Güte. Also, ich sag mal, jetzt im Sommer fahren wir nach Göteborg. Und in Göteborg, da liegt ein Dreimaster. Das ist ein Indienfahrer, ja. Und ich sag mal, da in der Kapitänskajüte Imperunde spielen, das wäre ein Knaller. Also, das, aber dann in Kostüm, ja, also mit 3 Spitz, ne? Und also das wäre natürlich. Und dann die Musik dazu von Master and Commander. Kennt ihr den Film?
Ja.
Boah, ey, Mann, der zieht mir die Schuhe aus. Ne? Die hören wir regelmäßig, die Filmmusik hören wir dann, wenn wir Imperunde spielen. Also das wäre ein Träumchen.
Und schon wieder haben wir einem super sympathischen Gast ein Träumchen entlockt. Lars, es war uns eine Freude, dass du uns diese Zeit zur Verfügung gestellt hast, dass du sehr offen und sehr enthusiastisch auf unsere Fragen reagiert hast. Und von meiner Seite aus kann ich dir nur wünschen, dass viele Leute Dindex kennenlernen wollen als das Spiel, das es ist und sich überraschen lassen können von der Erfahrung, die dahinter steckt.
Ja, ich danke euch auch. Das hat so einen Spaß gemacht mit euch. Also diese Stunde hier, die war so schön. ja, herrlich, einfach schön. Klasse. Danke.
Ja, und wenn ihr in Rating seid, in Dortmund, in Essen, wo auch immer, sprecht Lars an. Er ist echt ein feiner Kerl. Er beißt nicht oder nur auf Anfrage. Und er lebt für das, was er tut. Und er hat da richtig Bock drauf. Und er erklärt euch den Decks von vorne bis hinten und spielt es auch gerne mit euch.
Und solltet ihr Lars nicht erkennen, dann stellt euch einfach eine bessere Version von JD ohne Brille vor. Denn frisurentechnisch sind die beiden sehr parallel unterwegs.
Nur mein Bart ist kürzer.
Ja, das ist richtig.
Ah, schön.
Ah, ihr Lieben, dann bleibt uns nur noch der Wumms. 3, 2, 1.
Wumms.